Dimensionen. Die Welt der Wissenschaft.
If some major investment bank got its hedge funds wrong in a really big way, as happened with the firm called Capital Management in 1997-98.
Wenn eine wichtige Bank große Probleme mit ihren risikoreichen Wertpapieren bekommt, wie es der Firma Capital Management 1997-1998 passiert ist, dann bringt das möglicherweise die Wall Street zum Platzen. Die Panik damals war riesengroß. Die momentane Gefahr hängt mit Ländern wie Großbritannien und den USA zusammen, in denen es hohe Schulden gibt, wo viele Menschen Immobilien mit Krediten finanziert haben, was eine Immobilienblase zur Folge hat. Solche Blasen gibt es immer wieder. Im Unterschied zu den 90er Jahren sind die Märkte mittlerweile aber international viel stärker miteinander verknüpft. Irgendwann wird es jemanden geben, der seine Schulden nicht mehr bezahlen kann, weil die Absicherung ihres Kredits, das Haus oder was immer es war, nun um 30% weniger wert ist.
Because the thing that they had that backed it up, the house, the whatever it was, is now worth about, you know, 30% less.
Verlockende Termingeschäfte und platzende Blasen. Wie reguliert man internationale Finanzströme?
Alles, was man tun kann, ist zu sagen, diese Risiken gibt es. Niemand weiß, ob und wann etwas schiefgeht. Es könnte jederzeit etwas schieflaufen. Also ist es eine schwierige Aufgabe, die Institutionen und Politiker da zu bewältigen haben.
Eine Sendung von Rosa Lyon.
Hohe Erträge an den Börsen verleiten zu risikoreichen Investments. Sogenannte Hedgefonds oder Derivate versprechen außergewöhnliche Gewinne. Es handelt sich um Wetten. Wetten auf die Preisentwicklung von Öl, Aktien oder Wechselkursen. Diese Geschäfte sind von der Realwirtschaft entkoppelt. Wettet man etwa darauf, dass morgen der Preis von Äpfeln um das Doppelte steigt, so macht man viel Geld, wenn er tatsächlich steigt. Steigt der Apfelpreis jedoch nicht, verliert man viel. Wer solche Wetten abschließt, hat nicht vor, tatsächlich Äpfel oder Aktien auf Apfelverwertungsfirmen zu kaufen. Er oder sie möchte nur mit seiner Prognose richtig liegen und gewinnen. Der Vorteil dieser Wetten ist, dass die Gewinne nicht abhängig von der allgemeinen Wirtschaftslage sind, denn es kann natürlich auch auf das Fallen von Preisen gesetzt werden. Immer wieder wird die Finanzwelt von kleineren oder größeren Schockwellen erschüttert, wie etwa diesen August in den USA. Ökonomen wie Jeffrey Underhill von der Universität Amsterdam sprechen in diesem Zusammenhang vom Platzen der amerikanischen Immobilienblase.
It's harder to borrow mortgage money these days, especially for those with less than perfect credit, who borrow from subprime lenders. Not your problem? Well, if you care about the value of your house, it could be.
Das US-Fernsehen berichtet vom Subprime-Problem. Subprime bedeutet zweitklassig. Es handelt sich um Menschen, die sich Geld bei der Bank ausborgen und kaum Sicherheiten haben, also wenig kreditwürdig sind. Von diesen Menschen gibt es in den USA sehr viele. Den meisten werden trotzdem Kredite für Häuser oder Wohnungen gewährt. Für solche Subprime-Kredite verlangen die Banken aber deutlich höhere Zinsen, als ein Kreditnehmer guter Bonität zahlen müsste. Auch die europäischen und asiatischen Börsen blieben von der Subprime-Krise diesen Sommer nicht unberührt. Warum das so ist? Weil die Finanzwelt global verlinkt ist. Gebündelt wurden nämlich die amerikanischen Hypothekarkredite an europäische Banken verkauft. Gebündelt klingt nach geringem Risiko, denn es werden Zehntausende solcher Kredite zusammengenommen und zur Zweitfinanzierung angeboten. Und da die hohen Zinsen verlockend sind, haben viele europäische Banken sich auf zweiter oder dritter Stufe an der Finanzierung der Subprime-Kredite beteiligt, erklärt der Ökonom Stefan Schulmeister.
Denkfehler war natürlich, dass diese 10.000 nur ein gesteuertes Risiko vorspiegeln, weil dahinter samt und sonders nicht sehr kreditwürdig gewesen sind. So, und wenn jetzt europäische Banken in Milliardenhöhe solche von Fäulnis bedrohten Kredite halten, ist es klar, dass wenn die Hypothekarschulden in Amerika in Zahlungsschwierigkeiten geraten, auch die europäischen Banken entsprechende Probleme bekommen. Und das kann sich sehr rasch in Form von sozusagen Unsicherheit und Angst fortpflanzen. Und das war ja der Grund, warum die Europäische Zentralbank, aber auch die amerikanische Notenbank hunderte Milliarden Euro in den Markt gepumpt hat, um eine Verschärfung der Krise zu verhindern.
Durch Überschuldung ohne genügend Absicherung kommt es zu Finanzkrisen. Denn irgendwann ist das Ungleichgewicht zwischen tatsächlichem Wert und Preis so groß, dass die Blase platzt. Die erste gut belegte Krise gab es noch vor der Existenz von Börsen und Wertpapieren. Zwischen 1635 und 1637 erschütterte die sogenannte Tulpenkrise die Niederlande. Reiche bürgerliche Haushalte, erzählt Jeffrey Underhill, wollten unbedingt die neuesten und extravagantesten Tulpen besitzen.
Man investierte in besondere Sorten von Tulpen, in solche, die einen kleinen Knick in den Blütenblättern hatten und in allen möglichen ausgefallenen Varianten. Je mehr Geld in den Markt floss, desto teurer wurden die Tulpen. Irgendwann war eine Tulpenzwiebel so teuer wie drei Mietshäuser an den Amsterdamer Grachten. Das ist ziemlich teuer für eine kleine Zwiebel. Irgendwann haben die Menschen verstanden, dass eine Tulpenzwiebel nicht so viel wert sein kann. Und nachdem sie zuerst den Markt gestürmt hatten, flüchteten sie nun. Der Markt kollabierte. Alle, die noch Tulpenzwiebeln besaßen und so viel dafür bezahlt hatten, waren bankrott. Das war eine riesige Erschütterung der Wirtschaft. Diese Art des Verhaltens, also zuerst zu kaufen und dann zu verkaufen, ist in vieler Hinsicht sehr vernünftig. Denn wenn der Preis steigt, wird er natürlich noch mehr steigen. Wenn man zum richtigen Zeitpunkt verkauft, kann man viel Geld machen. Und wenn der Preis fällt, willst du raus. Und auch das ist sehr verständlich. Aber der Gesamteffekt kann äußerst desaströs sein.
Aktienkurse, Wechselkurse oder der Ölpreis unterliegen außerordentlich starken Schwankungen. Meist basieren diese Schwankungen nicht auf reellen Werten, sondern auf Hoffnungen, Ängsten und Spekulationen. Stefan Schulmeister beschreibt diese Schwankungen mit Begriffen aus der Psychoanalyse. Sie seien manisch-depressiv.
Nehmen wir das konkrete Beispiel des Wechselkurses des Euro. So ist der seit dem Jahr 2002 um fast 60% angestiegen. Davor war er wieder stark gefallen. Oder die Aktienkurse, die vor etwa 6 Jahren stark zu fallen begannen, 3 Jahre lang massiv eingebrochen sind. Seitdem erleben wir wieder einen Aktienboom. Und jetzt sehen viele die Gefahr, dass die Aktienkurse wieder stark zurückgehen.
Es gibt starke Ungleichgewichte in den Zahlungsbilanzen zwischen den USA und fast allen anderen Staaten. Das heißt schlicht und einfach, die USA sind massiv verschuldet. Auch Großbritannien hat hohe Schulden gegenüber dem Rest der Welt. Im Gegensatz zu früher sind die Gläubiger aber nicht andere westliche Industriestaaten, sondern China und weitere asiatische Staaten wie Japan und Südkorea. Um das wirtschaftliche Gleichgewicht zu erhalten, müssen jährlich etwa 1.000 Milliarden Dollar in amerikanische Wertpapiere investiert werden. Das sichert den Absatz chinesischer, koreanischer und japanischer Waren in den USA. Die Tigerstaaten kurbeln so ihr Wachstum an. Diese Ungleichgewichte in den Zahlungsbilanzen zwischen Großbritannien und den USA auf der einen Seite und vielen anderen Ländern auf der anderen sind ein Risikofaktor, sagt Jeffrey Underhill, Professor für politische Ökonomie an der Universität Amsterdam. Wenn sich nämlich eine wichtige Variable wie etwa der Zinssatz oder der Wert des Dollars oder der Wert des Euros ändert, könnte es zu einer Panikreaktion am Markt kommen.
The other thing I think that one could say is wrong.
Was sonst noch in der Wirtschaft schiefläuft, hat mit den Institutionen zu tun, die sie betreiben. Ein gutes Beispiel dafür ist die Welthandelsorganisation. Sie versucht, auf einer sehr traditionellen bilateralen und multilateralen Basis zu verhandeln. Wir haben eine Internationalisierung von Märkten, Marktstrukturen, Kapitalströmen, Handel, Gütern, Dienstleistungen, Arbeit. Aber wir haben keine verwaltenden Organisationen auf globaler Ebene, um diese Angelegenheiten zu bewältigen. Wir haben eine Wirtschaft mit eingebauten Risiken. Und es gibt Probleme, die diesen Risiken zugrunde liegen. Die Frage ist, wie sie sich gegenseitig beeinflussen werden.
Over time. 11:15, Mariam is back with business. What are you looking at this
the
hour?
The impact of the credit crunch. Now the mood is definitely changing and risk is being reassessed.
Die BBC diskutiert die Auswirkungen des sogenannten Credit Crunch, also der Kreditverknappung. Im schlimmsten Fall kann eine solche Drosselung von Krediten dazu führen, dass die Wirtschaft stagniert. Denn ohne Geld kein Wirtschaftstreiben. Johannes Lin, ehemaliger Vizepräsident in der Weltbank, ist heute Direktor des Wolfensohn Center für Entwicklungsökonomie. Würden sich die führenden Politiker an einen Tisch setzen und die unterschiedlichen Risiken diskutieren, könnte man solche Krisen am ehesten verhindern, meint er.
Die IWF hat vor 1-2 Jahren ein Gremium einberufen, das besteht aus den USA, China, der Eurozone, Saudi-Arabien und Japan. Und die haben sich jetzt mit den letzten 1-2 Jahren beschäftigt in diesem Gremium, der Diskussion darüber, wie es jetzt eigentlich mit den globalen Finanzbalancen aussieht, wo die Problematik ist und was die Länder tun, diese 5 Länder besonders, oder Ländergruppen tun könnten, um das Ungleichgewicht auszugleichen. Es hat jetzt dazu geführt, dass beim letzten Treffen in Washington des IWFs diese 5er-Gruppe einen Bericht vorgelegt hatten, in dem jeder der 5 Teilnehmer sowohl das, was sie bereits gemacht haben in den letzten 2 Jahren, um ein Gleichgewicht wiederherzustellen einerseits, aber auch das, was sie in Zukunft machen wollen, wirklich in einem Detail zu erklären.
Die vorgelegten Ansätze seien durchaus richtig, meint der aus Bayern stammende Ökonom Johannes Lin. Wenn die USA, China, die Länder der Eurozone, Saudi-Arabien und Japan ihre voreinander präsentierten Absichten zur Stabilisierung der Finanzmärkte umsetzen, dann wäre das ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ob die Länder diese Schritte wirklich durchführen, müsse man abwarten. Die Tatsache, dass selbstgesetzte Ziele ausformuliert und festgehalten wurden, wertet Johannes Lin aber schon als Erfolg.
Es gibt natürlich weiterhin das Risiko einer Finanzkrise, die aus den Entwicklungsländern ausgehen könnte. Es gibt schließlich natürlich ein sehr wichtiges Armutsproblem, das zum Teil wenigstens natürlich auch ein Finanzproblem ist. Im Bereich der Krisenabsicherung für die Länder mittleren Einkommens, wie Argentinien, wie Türkei, wie möglicherweise in Südostasien und so weiter. Da müsste eigentlich noch mehr gemacht werden.
Und zwar müsse sich der Internationale Währungsfonds, zu dessen Aufgaben die Förderung der internationalen Zusammenarbeit in der Währungspolitik, die Stabilisierung von Wechselkursen, Kreditvergaben und die Überwachung der Geldpolitik zählen, reformieren. Denn momentan verfüge der Währungsfonds über keine guten Krisenabsicherungsinstrumente.
Der Internationale Währungsfonds ist eine jener globalen Organisationen, die deshalb zunehmend kritisiert wurden, aber nur von bestimmter Seite, weil der Internationale Währungsfonds Teil des sogenannten Washington-Konsensus ist. Was ist damit gemeint? Das ist die Weltanschauung, daher Washington-Konsensus, weil sie sowohl von der Regierung als auch von Weltbank und Währungsfonds, alle haben ihren Sitz in Washington, geteilt werden, die man einfach als die radikal neoliberale Weltanschauung betrachten kann. Sie geht davon aus, dass wenn wir die Märkte nur völlig frei und unreguliert, ungestaltet sich entfalten lassen, dann wird das dem allgemeinen Besten der Weltwirtschaft dienen.
Die Finanzmärkte würden durch ihre Instabilität zeigen, dass es sich hier eben um einen Glauben, aber nicht um empirisch abgesicherte Beobachtungen handelt, meint Stefan Schulmeister.
Ganz im Gegenteil, deutet die Realität darauf hin, dass die Finanzmärkte zu viel größerer Instabilität neigen als etwa die Gütermärkte.
This week, ABC News is taking an in-depth look at the problem of global warming.
Welcome back. A new study says global climate change could be one of the greatest national security challenges ever faced by the U.S.
In den amerikanischen Nachrichten wird die katastrophale Gefahr der Erderwärmung diskutiert. Die Klimaproblematik, der Mittlere Osten und die Instabilität der Finanzmärkte sind Weltrisiken, die auch weltweit besprochen gehören, meint der ehemalige Vizepräsident der Weltbank und heutige Direktor des Wolfensohn Center für Entwicklungsökonomie, Johannes Lin. Er wünscht sich das Zustandekommen eines tatsächlichen Weltgipfels.
Ich meine, wir haben natürlich ein Führungsorgan für die Welt, das ist die G8. Aber wenn die G8 sich dann mit so einer Problematik im Mittleren Osten beschäftigt oder globale Erwärmungsproblematik oder Energiesicherheitsfragen, dann fehlen ja immer die wichtigsten Teilnehmer am Tisch.
Johannes Lin meint, dass Organisationen wie der Internationale Währungsfonds oder die Weltbank und das Zustandekommen des G8-Gipfels in ihrer jetzigen Form nicht die Realität der Wirtschaftskapazität, der Bevölkerung und auch der Militärkapazität richtig wiedergeben würden. Und dieses Ungleichgewicht werde sich in Zukunft nur verstärken. Wenn wir diese Institutionen wieder richtig effektiv und legitim haben wollen, dann müssten wir als Weltgemeinschaft für den Verhältnissen entsprechende Stimmrechte sorgen.
Also wenn man mal eine breite Gruppe hat, in denen die wichtigsten Länder der Welt wirtschaftlich wie auch bevölkerungsmäßig beteiligt sind. Eine G20 zum Beispiel, wenn man die hernehme, mit 10 Industrieländern, 10 Entwicklungsländern, hätte man bereits 90% der Wirtschaftskraft der Welt und etwa 2/3 der Bevölkerung der Welt damit sozusagen um Tisch herum.
Es ist zwar nicht allgemein bekannt, aber es gibt schon eine G20, meint Johannes Lien.
Das ist eine Gruppierung von 10 Industrieländern, 10 darunter EU als volles Mitglied, in dem Sinne Österreich auch dabei sozusagen, und 10 der wichtigsten, größten Entwicklungsländer. Diese Gruppe trifft sich bereits im Niveau der Finanzminister regelmäßig, einmal im Jahr. Und es ist ganz erfolgreich gewesen, unter anderem zum Beispiel, dass man eine IWF-Reform durchführt, geht darauf zurück, dass das in der G20 vorbereitet worden ist. In der G8 alleine oder G7 wäre das nicht passiert, glaube ich.
Dieses Beispiel eines G20-Gipfels würde sich leicht auf Führungsebene, also auf Staatsoberhauptsebene, erweitern lassen, meint Johannes Lien. Und aus dieser G20 könnten weitere Institutionen wie die wenig effektive UNO neu ausgerichtet werden. Auch die Grundsatzfrage, warum immer ein Amerikaner an der Spitze der Weltbank steht und immer ein Europäer an der Spitze des Internationalen Währungsfonds, könnte diskutiert und neu geregelt werden.
Tatsächlich verändern sich aber die Bedingungen eben nicht auf eine solche designerhafte Weise, sondern in einer permanenten Austragung von Konflikten. Am Beispiel etwa der Verminderung von Stabilitätsrisiken durch die Finanzmärkte, wäre es sogar schon innerhalb der G8-Staaten eine Illusion zu glauben, diese relativ kleine Gruppe von Ländern könnten sich in absehbarer Zeit auf solche Maßnahmen einigen.
Es wird immer nationale Interessen geben, gelegentlich aber werden sie überwunden und auf höherer, also EU-Ebene behandelt, sagt Jeffrey Underhill. Aus national wird dann supranational.
We have the euro. 15, 20 years ago, I think.
Wir haben den Euro. Hätte man vor 15 oder 20 Jahren eine gemeinsame Währung für 13 Staaten vorausgesagt, hätte das niemand geglaubt. Das ist ein Beispiel, wo sich eine wirklich wichtige politische Angelegenheit auf eine höhere Ebene verlagert hat. Unlängst wurde die Verwaltung und Regulierung der Kapitalmärkte durch den sogenannten Lamfalussy-Prozess angegangen. Es gibt nun ein spezielles Komitee auf EU-Ebene, das sich um Angelegenheiten der Kapitalmärkte kümmert. Es wird zwar von der EU-Kommission überwacht, aber diese Angelegenheiten müssen nicht mehr den gesamten Weg durch den EU-Rat gehen. Das ist ein supranationaler Prozess, der zwischen 1999 und 2000 kam. Das war sehr unerwartet, denn man war davon ausgegangen, dass die nationalen Interessen zu groß seien. Das Bankwesen ist höchst international und ich denke, es ist eine Frage der Zeit, bis wir einen europäischen Finanzaufseher der einen oder der anderen Sorte bekommen.
Some kind of European financial supervisor.
Wann es tatsächlich zu regulierenden Eingriffen in der Finanzwelt kommen wird, vermag Jeffrey Underhill nicht zu sagen. Das käme ganz darauf an, ob die Unternehmen einen Nutzen davon haben und für ihre Interessen politische Allianzen finden. Stefan Schulmeister glaubt nicht daran, dass es in nächster Zeit zu solchen Eingriffen kommen wird.
Je radikaler im wörtlichen Sinne, als an die Wurzel gehender eine Lösung ist, desto schlimmer muss davor die Krise gewesen sein. Und wir befinden uns eher, nennen das manchmal eine Art von Strangulierungskrise, auch das klingt zu hart, ein Prozess, in dem es immer enger wird, in dem die Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen sukzessive etwas schlechter werden, besonders der Jüngeren. Aber das ist ein schleichender Prozess, der eher anpasslerische Leistungen provoziert.
Stefan Schulmeister schlägt eine Steuer vor. Eine Steuer auf Transaktionen. Das heißt auf jeden Kauf und Verkauf von Wertpapieren und Währungen.
Eine Steuer, die so niedrig wäre, dass alle Finanztransaktionen, die der Realwirtschaft dienen, überhaupt nicht betroffen werden. Die ganz kurzfristig spekulativen Transaktionen würden sich aber erheblich verteuern, weil ja in vielen Fällen Spekulanten um 10 Uhr meinetwegen 10 Millionen Dollar kaufen und 3 Minuten später wieder verkaufen. Und diese ganz kurzfristigen Transaktionen würden natürlich durch eine solche Steuer verteuert werden und teilweise unterbleiben.
Diese Steuer könne man nicht auf EU-Ebene einführen, denn an der Frankfurter, aber besonders an der Londoner Börse wird viel Geld durch kurzfristige Spekulationen gemacht. Auf dieses Geschäft wird niemand freiwillig verzichten. Zuerst müsse man also eine solche Steuer in einem kleinen Land wie Österreich einführen. Wenn sich dann, wie erwartet, die österreichische Wirtschaft auf ihre Stärken besinnt und an Kraft gewinnt, könnte selbst England an einer solchen Transaktionssteuer Gefallen finden.
Sie ist insofern ein neues Konzept, als die viel diskutierte Tobin-Steuer unglücklicherweise ansetzt bei jenen Transaktionen, die man steuerlich am schwersten erfassen kann, und der Handel mit Währungen, denn der findet seinem Wesen nach in einem supranationalen Bereich statt. Und zweitens unterscheidet sich dieses Konzept von der Tobin-Steuer dadurch, dass alle Finanztransaktionen erfasst werden, während die Tobin-Steuer mit einer gewissen schwer begründbaren Einseitigkeit eben nur den Devisenhandel erfassen möchte.
Die Transaktionssteuer soll den Finanzmarkt von seinen manisch-depressiven Schwankungen befreien, so Stefan Schulmeister. Wenn man nicht mehr durch kurzfristige Wetten exorbitant viel Geld gewinnen kann, wird man sich nach anderen Wegen umsehen. Im besten Fall wird stattdessen in Forschung und Entwicklung investiert. Eine andere Maßnahme zur Krisenintervention auf den Finanzmärkten schlägt Johannes Lind vor. Eine neue legale Basis für Schuldner und Gläubiger müsse gefunden werden. Ein Konkursverfahren auf internationalem Niveau.
Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil eines Finanzsystems. Also ein Konkurssystem, in dem Schuldner und Gläubiger sich zusammensetzen müssen auf geordnete Weise. Das ist ein wichtiger Bestandteil einer Lösung, die weiterhin fortgetrieben werden muss.
Aber dazu bräuchte es eben die Übereinkunft aller wichtigen Vertreter. Auch die privaten Unternehmen bräuchte man mit an Bord. Gewerbetreibende, Firmen, große Konzerne. Den Versuch, ein solches Konkursverfahren zu gestalten, gab es schon, sagt Jeffrey Underhill. Aber es wurde von den Unternehmen abgelehnt.
Certainly they don't want to be told what they can and cannot do.
Mit Sicherheit wollen sie nicht gesagt bekommen, was sie tun dürfen und was nicht. Was sie aber wollen, ist eine Vergemeinschaftung der großen Risiken, denen sie und auch die Konsumenten und Regierungen gegenüberstehen, sollte etwas schiefgehen. Als auf der anderen Seite der Internationale Währungsfonds vorschlug, ein paar Grenzen einzuführen bei der Art, wie finanzielle Krisen gehandhabt werden, wurde dieser sogenannte Schuldenrestrukturierungsmechanismus für Staaten vom privaten Sektor energisch abgewehrt, besonders von den amerikanischen Unternehmen, weil der Vorschlag ein wenig wie ein innerstaatliches Konkursverfahren klang. Im Falle einer Krise würde eine internationale Organisation wie der Währungsfonds einen Zahlungsstopp verordnen und damit den Entwicklungsländern Schutz vor den Gläubigern bieten. Die Idee dahinter ist natürlich, die Panik am Markt zu stoppen.
Solange kein Mechanismus gefunden wird, um die Finanzmärkte zu regulieren, wird immer wieder eine Blase platzen.
The entire network went down. Transportation system is crashing and they just hit the entire financial sector.
In aktuellen Filmen wie etwa Stirb langsam 4 werden die Folgen kleiner Eingriffe in das System der Finanzwelt desaströs dargestellt. Ein Hacker legt die gesamte Finanzwelt lahm, kappt das Energienetz und manipuliert die Sozialversicherungsdaten. Da ist Feuer am Dach.
Ein wenig, so glaube ich, wurde schon gelernt. Und es gibt sowas wie ein Langzeitgedächtnis. Das heißt, man kann gleichzeitig neoliberal sein und sagen, die Märkte machen alles am besten, aber auf einer anderen Ebene konkret und pragmatisch denkend wissen, das stimmt so nicht. Und wenn es darauf ankommt, dann spielen wir Feuerwehr.
Verlockende Termingeschäfte und platzende Blasen. Wie reguliert man internationale Finanzströme? Sie hörten eine Sendung von Rosa Lyon. Gesprochen haben Matthias Lühn und die Gestalterin. Morgen in Dimensionen, die Welt der Wissenschaft, Torre del Vento, das grüne Luftschloss des italienischen Architekten Angelo Stagno.